Herzlich willkommen zum Im Blick Gesundheitspodcast der Bosch BKK. Mein Name ist Johannes Büchs und ich spreche mit meinen Gästen über unterschiedliche Gesundheitsthemen. Heute über Internet- und Gaming-Sucht. Das tue ich zusammen mit Professor Dr. Rainer Thomasius. Er ist ärztlicher Leiter am Deutschen Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Guten Tag, Herr Thomasius.
Guten Tag, Herr Büchs.
Wo ist denn der Unterschied zwischen einem normalen Hobby, Computerspielen, vielleicht ein paar Nachrichten schreiben, in sozialen Netzwerken unterwegs sein und einer ernstzunehmenden Sucht?
Nun, wenn es um das Hobby geht, dann versuchen die Betroffenen in Fantasiewelten einzutauchen. Sie können in den Spielen kognitive Fähigkeiten trainieren. Sie können Bestätigung und Anerkennung über den Spielverlauf erlangen. Sie können ihre Medienkompetenz stärken, sie können sich vernetzen und da ja häufig auch in Gruppen gespielt wird, beispielsweise die englische Sprache erlernen. Das sind alles Vorteile, die mit dem Spiel einhergehen. Sie können sogar der Identitätsentwicklung der Jugendlichen dienen. Auf der anderen Seite steht eine Suchtentwicklung, die gekennzeichnet ist durch den Kontrollverlust in erster Linie in Bezug auf den Beginn, die Frequenz, die Intensität des Spiels. In diesem Fall priorisieren die Jugendlichen das Spiel gegenüber anderen Lebensinhalten und Alltagsaktivitäten und setzen das Spiel trotz negativer Konsequenzen fort. Diese negativen Konsequenzen können sich in der Schule abbilden, der Freundeskreis wird vernachlässigt. Ehemalige Hobbys spielen eine völlig untergeordnete Bedeutung und es kommt zu ungünstigen Auswirkungen in vielen persönlichen Bereichen.
Können Sie vielleicht ein oder zwei Alarmsignale definieren, dass Sie sagen, naja, wenn es mehr als 5 Stunden am Tag sind oder da kommt jemand nicht mehr zum Essen oder der Schlaf wird reduziert, sodass ich als Papa oder als Mama die Alarmglocken schrillen höre und mich vielleicht, weil ich mich vorher an ein gewisses Verhalten auch gewöhnt habe, dann anfange auch zu bewegen und zu wundern?
Ja, der Zeitaufwand ist ein ganz schlechter Indikator, weil am Wochenende beispielsweise wird üblicherweise länger gespielt als an den Werktagen. Aber viele Eltern, die zu uns in Beratung und Behandlung kommen, berichten darüber, dass die Jugendlichen nicht mehr an sich herankommen lassen, dass sie dem elterlichen Gespräch aus dem Weg gehen, dass sie möglicherweise bei Begrenzungsversuchen der Eltern auch aggressiv reagieren. Die Schulleistungen können kippen und andere Freizeitaktivitäten werden vernachlässigt. Die Jugendlichen ziehen sich immer mehr zurück und wollen eigentlich nur noch eins, nämlich den Internetzugang.
Wie viele Kinder und Jugendliche sind davon in Deutschland betroffen?
In unseren eigenen Studien haben wir gesehen, dass im Verlauf der Corona-Pandemie die pathologischen Nutzungsmuster sehr stark zugenommen haben, im Grunde genommen das Doppelte der präpandemischen Werte betragen. Für die Gruppe der 10- bis 17-Jährigen haben wir zuletzt einen Stand von 330.000 10- bis 17-Jährigen Betroffenen in Deutschland festgestellt, die eine Computerspielstörung aufweisen und eine ähnliche Zahl von jungen Menschen, die abhängig geworden sind von den sozialen Medien. Es gibt einen gewissen Überschneidungsbereich, aber insgesamt können wir feststellen, dass etwa 600.000-700.000 10- bis 17-Jährige in Deutschland eine Abhängigkeit von den Internetzugängen aufweisen und damit auch eine Behandlungsbedürftigkeit aufweisen.
Man muss sich erstmal schlucken. 600.000 bis 700.000 Menschen. Und eine Verdopplung innerhalb von 2,5 Jahren, habe ich das richtig verstanden, vor Corona zu nach Corona, hat sich der Anteil verdoppelt?
Ja, so ist es.
Gibt es denn Gruppen von Kindern und Jugendlichen, die stärker betroffen sind. Vielleicht ja der soziale Status, macht der einen Unterschied? Das Einkommen der Eltern oder vielleicht, weiß ich nicht, ein Bildungsgrad hätte ich jetzt auch mal getippt.
Ja, der soziale Status ist in der Tat ein Risikofaktor. Wir stellen fest, dass Jugendliche aus schwachen Bildungskontexten häufiger betroffen sind. Auch Kinder alleinerziehender Eltern sind häufig betroffen. Aber es gibt auch eine ganze Reihe sehr personennaher Risikofaktoren wie eine erhöhte Ängstlichkeit, eine erhöhte Stressempfindlichkeit, ein negatives Selbstkonzept, soziale Unsicherheit. Daneben hat die Familienfunktionalität eine ganz wesentliche Bedeutung. Jugendliche, die wenig Anleitung im Elternhaus über einen sinnvollen Internetgebrauch erfahren, sind besonders gefährdet. Jugendliche, die zu früh allein im Netz gelassen werden, sind gefährdet. Jugendliche, die Eltern haben, die möglicherweise auch ein ungünstiges Rollenvorbild darstellen, weil sie selber häufig mit dem Handy unterwegs sind, sind benachteiligt. Dasselbe gilt auch für gleichaltrigen Gruppen, in denen sehr häufig gechattet wird. Und dann sehen wir im Hintergrund und auch vor Ausbildung eines pathologischen Mediengebrauchs häufig psychische Problematiken, wie beispielsweise Angststörungen, depressive Störungen oder auch das ADHS, das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, also das Zappel-Philipp-Syndrom, insbesondere bei den Jungen.
Bin überwältigt von den vielen Dingen, die Sie gerade genannt haben, aber eine möchte ich rausgreifen, das Rollenvorbild der Eltern. Ich bin selber Vater und ich merke, wie schwierig es ist, etwas jemandem beizubringen, was man selber nie beigebracht bekommen hat. Wir sind ja als Erwachsene mit dem Smartphone zu einem anderen Zeitpunkt in Berührung gekommen, ohne Anleitung und ohne Vorgaben des Elternhauses. Zumindest war das jetzt bei mir so in meinem Altersspektrum. Und wir haben, als jetzt meine älteste Tochter ein Smartphone bekommen hat, uns deshalb Hilfe gesucht bei der Seite mediennutzungsvertrag.de und haben einen 7-seitigen Mediennutzungsvertrag abgeschlossen. Das Tolle dabei war, dass es auch ganz viele Pflichten der Eltern gab. Und da kam ich sehr ins Nachdenken. Oh ja, kontrolliere ich das? Aha, wie gehe ich damit um? Oh, muss ich das sicherstellen, dass es da einen Spamfilter gibt oder hier eine Firewall? Und das fand ich ganz, ganz toll, dass ich da quasi fast erzogen worden bin von einer anderen Stelle, meiner Verantwortung anders gerecht zu werden, kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, der Herausgeber ist die Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen. Spielt das eine große Rolle in Ihrer Erfahrung, wenn Sie an die Kinder und Jugendlichen denken, wie das Rollenverhalten der Eltern sind und die Familienregeln, sage ich mal, im Alltag?
Absolut richtig. Wir sprechen ja jetzt über das Thema Medienkompetenz. Medienkompetenz auf Seiten der Jugendlichen, aber auch Medienkompetenz auf Seiten der Eltern. Und die Eltern sind da, Sie haben es plausibel beschrieben, immer etwas im Nachteil, weil sie nicht als Digital Natives aufgewachsen sind wie die heutigen Kinder und Jugendlichen. Und insofern ist es ein zentrales Ziel, dass die Eltern Medienkompetenz erlangen. Sie sollen informiert sein über die Internetzugänge ihrer Kinder. Sie sollen Interesse zeigen an den Spielmotiven und Vorlieben ihrer Kinder im Internet. Sie sollen Grenzen setzen, beispielsweise indem so ein Medienvertrag mit den Jugendlichen gemacht wird. Dieses Grenzen setzen und die Verträge, die müssen natürlich altersgerecht sein. Man wird den 16-Jährigen völlig andere Zugänge und Nutzungszeiten eingestehen als beispielsweise den 12-Jährigen. Und ganz wichtig ist auch, dass die Eltern Alternativen anbieten im realen Raum, die Möglichkeit für positive Erlebnisse und aktive Stressbewältigung im Realen darstellen.
Wie ist denn Ihr eigenes Mediennutzungsverhalten, Herr Thomasis? Spielen Sie auch ab und zu Spiele? Das müssen Sie ja eigentlich aus einer beruflichen Perspektive tun, um zu wissen, mit was Ihre Patientinnen und Patienten zu tun haben.
Naja, der Wissenschaftler ist in erster Linie auf Wissenschaftsseiten unterwegs und wir müssen sehr viele Internetzugänge bedienen, um uns auf dem Laufenden zu halten, was den aktuellen Forschungs- und Wissensstand angeht. Insofern sind auch meine Mediennutzungszeiten hoch. Aber ich denke, der wesentliche Unterschied ist, dass ich immer wieder froh bin, wenn ich die Zugänge dann beenden kann und angenehmeren Tätigkeiten als der ewigen Lektüre nachgehen kann.
Vielleicht ist das ja auch eben noch fast witziger, aber eigentlich ein sehr ernster Punkt. Wenn Sie Papers lesen oder Studien sich angucken, dann sind Sie einem Konsumverhalten. Ich kenne das so, dass eine Sucht vor allem dann schwierig ist, sobald ich in einen aktiven Part komme. Also wenn man konsumiert, also nur Empfänger ist und nicht auch Sender, dann ist es schwerer, süchtig zu werden. Also nach zwei Filmen, irgendwann fallen einem die Augen zu. Aber spielen, das können manche Menschen eine ganze Nacht, weil sie dauernd aktiv sind und dauernd wieder eine Bestätigung für eine eigene Handlung bekommen.
Also interaktiv sind ja sowohl die Computerspiele wie auch die sozialen Medien. Bei den Computerspielen geht es in erster Linie ja darum, Siege zu erlangen und in immer höhere Levelstufen zu kommen. Es geht aber auch ganz stark um den sozialen Austausch mit Gleichaltrigen, in denen man in Gilden zusammenspielt. Und es entstehen in dieser Gruppe für die einzelnen Jugendlichen Verpflichtungsgefühle gegenüber den Mitspielern. Deshalb fällt es so schwer zu pausieren, aus dem Spiel herauszugehen, weil die gesamte Gilde in diesem Moment darunter leiden würde. Es entsteht ein Verpflichtungsgefühl, ein sozialer Druck und viele andere technische Raffinessen sorgen dafür, dass die Jugendlichen im Spiel gehalten werden. Also indem beispielsweise immer neue Level angeboten werden, die Spiele kein Ende haben, eine sehr personennahe Abgleichung zwischen den eigenen Kompetenzen und dem Schwierigkeitsgrad elektronisch in den Spielen gesteuert wird, sodass die Jugendlichen immer wieder das Gefühl erlangen, ich kann da mitgehen. Wir nennen das Flow-Gefühl. Daneben aber ganz wichtig für die Jugendlichen auch das Abtauchen können in virtuelle Welten, sich im Spieleverlauf verlieren, sich dem hingeben, das nennen wir Immersion. Also viele Aspekte, die die Hersteller der Computerspiele in diese Spiele aufnehmen, um die Jugendlichen möglichst lange im Spiel zu halten. Da muss man schon ein ganzes Stück an Kontrollfähigkeit und an innerer Stabilität und Identität aufweisen, um zu reflektieren, wenn ich jetzt noch länger im Spiel drin bleibe, dann passieren ungünstige Dinge. Dann kann ich am nächsten Morgen nicht mehr aufstehen und mich in der Schule konzentrieren. Dann gehen möglicherweise Freunde verloren oder es gibt mit den Eltern Krach. Das bedingt aber alles eine gewisse emotionale und kognitive Reife, weshalb es so wichtig ist, dass die Kinder nicht zu früh, bevor diese kognitive Reife vorhanden ist, in diese Spielewelten abtauchen. Bei den sozialen Medien spielt auch die Interaktion eine sehr große Rolle. Es geht hier wahrscheinlich stärker noch als in den Computerspielen um den sozialen Vergleich, wie stelle ich mich da, wie komme ich mich an. Die permanenten Rückmeldungen erfolgen hier im sozialen Netz auf andere Weise als im Computerspiel. Es geht nicht so sehr um den Sieg, aber es geht ganz stark um die Anerkennung und um möglichst viele Likes zu erhalten, neigen dann manche Mädchen vor allen Dingen auch dazu, sich in ihrer Äußerlichkeit zu verfälschen, um möglichst gut anzukommen.
Sie haben eben ein Alter angesprochen. Welches Alter empfehlen Sie denn als eines, mit dem man dann mit dem Internet und mit Spielen Kontakt aufnehmen sollte?
Ja, die Kinder- und jugendpsychiatrischen Fachgesellschaften plädieren dafür, dass bis zum Schulbeginn Kinder nur analog und nicht mit Hilfe digitaler Medien lernen und spielen sollten und vor Besuch der 5. Klasse auch kein eigenes Smartphone besitzen sollten. Wir haben Vorschläge gemacht, welche Stundenkontingente in welchem Lebensalter zugelassen werden sollten von den Eltern. Diese Vorschläge kann man alle auf der Seite www.mediensuchthilfe.info abrufen. Wir empfehlen auch, den PC im eigenen Zimmer frühestens ab 12 Jahren aufzustellen, Internetzugänge nicht unter 8 Jahren zuzulassen, Chatten auch nicht unter 8 Jahren zuzulassen. Das sind alles sehr hochgehängte Ziele, das ist uns bewusst. Sie sind aber entstanden aus der Erkenntnis, dass bei denen, die irgendwann zu uns in Behandlung kommen, immer wieder deutlich wird, dass diese Jugendlichen zu früh allein im Netz gelassen wurden. Dies ist eine Erkenntnis, die wir auch gut übertragen können auf die substanzbezogenen Suchtstörungen. Bei den Betroffenen beginnt der Missbrauch von legalen und illegalen Substanzen grundsätzlich sehr viel früher als bei denen, die dann einen regulierten Konsum aufrechterhalten können.
Wenn dann Kinder und Jugendliche bei Ihnen in Behandlung kommen, wie sieht eine solche Therapie aus?
Ja, zunächst einmal geht es ja darum zu erkunden, wie intensiv ist das Nutzungsverhalten, unter welchen sozialen und familiären Kontexten hat sich das Nutzungsverhalten entwickelt, welche Grundproblematiken sozialer oder auch sehr personen- oder familiärer Art stehen im Hintergrund. Und zu Beginn steht also eine gute psychologische Diagnostik und darauf aufbauend leiten wir dann die Therapieindikation statt. Und die ist sehr breit gefächert. Mitunter helfen einige Beratungsgespräche für die Eltern. Mitunter sehen wir die jungen Patientinnen und Patienten aber auch jahrelang in unserer ambulanten Behandlung. Mitunter stellen wir fest, eine ambulante Behandlung reicht nicht aus, sondern die Jugendlichen müssen in einem tagesklinischen Setting betreut werden oder auch in einer sehr intensiven stationären Behandlung. Und das Ziel solcher Behandlung ist dann, Fertigkeiten zur Kontrolle des Internetgebrauchs im Rahmen der Behandlung zu vermitteln, aber ganz wichtig, auch die im Hintergrund stehende Grundstörung aufzugreifen, indem Fertigkeiten zur Stressregulation und Emotionsregulation vermittelt werden, indem zwischenmenschliche Fertigkeiten erlangt werden können, wie Aufbau von sozialer Kompetenz, Verbesserung in der Face-to-Face-Kommunikation, in der emotionalen Kompetenz. Und mitunter müssen wir auch Fertigkeiten zur Tagesorganisation und Freizeitnutzung vermitteln, weil gerade bei den intensiv computerspielsüchtigen Jugendlichen sich zuletzt die Tag-Nacht-Struktur umgekehrt hat und überhaupt keine Planungsfähigkeit für einen konstruktiven Tagesablauf mehr vorliegt.
Ich sitze hier gerade mit so einem offenen Mund, weil ich denke, wie tief geht das? Also das ist ja, sieht für mich aus, als ob die Computerspielsucht oder auch die Internetsucht vielleicht nur ein Symptom ist für ganz viele andere Dinge, die dahinter stecken, die sie dann auch behandeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie hoch ist bei jemandem da die Heilungschance? Und jetzt sagen Sie natürlich, das ist unterschiedlich, aber gibt es vielleicht so eine Hausnummer, an der man sich orientieren kann? Im Schnitt schaffen das 80% oder 90%?
Suchttherapeuten sind bescheidene Menschen, weil wir von Jugendlichen mit substanzgebundenen Suchtstörungen, die also mit einer Alkoholabhängigkeit, mit einer Cannabisabhängigkeit oder auch mit Abhängigkeiten von anderen illegalen Drogen zu uns in Behandlung kommen, Behandlungserfolge von 25-30% kennen. Alle anderen Jugendlichen werden auch nach intensiver Behandlung wieder rückfällig. Dieses sind internationale Kennwerte Und insofern ist es sehr erfreulich, dass bei den Jugendlichen mit einer Internetnutzungsstörung die Behandlungserfolge sehr viel günstiger sind, etwa in der Größenordnung von 70-80% zu beziffern sind. Und der Grund für diesen starken Kontrast zu den Erfolgen der Behandlung von substanzabhängigen Jugendlichen besteht darin, dass die Grundstörungen sich sehr stark unterscheiden. Bei den Mediensüchtigen geht es in erster Linie um Angststörungen und depressive Störungen, die auf unsere psychotherapeutischen Interventionen sehr gut ansprechen. Und bei den substanzabhängigen Jugendlichen geht es mehr um schwere Störungen der Emotionsregulation, um frühe dissoziale Verhaltensauffälligkeiten, und die sind durch psychotherapeutische Maßnahmen sehr viel schwieriger anzusprechen. Insofern kann man wirklich von guten Behandlungsergebnissen ausgehen, wenn sichergestellt ist, dass die Jugendlichen im Anschluss an beispielsweise stationäre Behandlungen auch weiter gefördert werden in ihrer Emotionalität, in ihrer Identitätsentwicklung durch nachfolgende Kinder- und Jugendlichen psychotherapeutische Maßnahmen.
Das klingt optimistisch. Wenn ich jetzt eine Mutter oder ein Vater bin, der das hört von einem Kind und sich Sorgen macht, was ist Ihr Rat? Was kann ich tun, um mir Hilfe zu holen, vielleicht auch einen Widerstand zu überwinden, damit nach außen zu gehen und von einer Expertin oder von einem Experten mich unterstützen zu lassen?
Ja, dieser Widerstand, nach außen zu gehen, den Sie gerade ansprechen, ist perfide, weil dieser Widerstand verzögert die Inanspruchnahme. Und so kommt es immer wieder vor, dass wir Jugendliche hier erstmalig sehen, die bereits seit 1,5 Jahren nicht mehr zur Schule gehen, Schulabsentismus aufweisen. Und da sind die Vorläufe viel zu lang. Deshalb raten wir Eltern, wenn es dauerhafte Konflikte über die Internetnutzungszeiten gibt, wenn die Eltern bemerken, an die Kinder nicht mehr richtig heranzukommen, wenn die Schulleistungen kippen, andere Freizeitaktivitäten durch die Jugendlichen vernachlässigt werden, dann doch auf jeden Fall Expertenrat in Anspruch zu nehmen. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Beratungsstellen in Deutschland, die sich auf die internetsüchtigen Jugendlichen spezialisiert haben. Ich kann Eltern gut verstehen, die nicht in eine Suchtberatungsstelle gehen wollen, in der in erster Linie die 50-60-jährigen Alkoholabhängigen oder die 40-jährigen Opiatabhängigen behandelt werden. Hier ist in Deutschland generell noch viel Luft nach oben, was die Spezialisierung der Suchtberatung angeht. Aber es gäbe ja beispielsweise auch die Möglichkeit, in eine Erziehungsberatung zu gehen. Die Erziehungsberatungsstellen haben sich mit dem Phänomen des pathologischen Mediengebrauchs in den letzten Jahren kundig gemacht. Und im Übrigen gibt es auf vielen Internetseiten auch Hinweise, wo man kompetente Beratung erfahren kann.
Ja, Herr Professor Thomasius, vielen, vielen Dank. Vielleicht darf ich das ergänzen. Auch Krankenkassen können Ansprechpartner sein, ähnlich wie die Bosch BKK tun das eben auch andere, dass sie Tipps und Hinweise geben und Hilfestellen vermitteln. Vielen, vielen Dank für den Einblick und Ihnen ein gutes Gelingen für Ihre wertvolle Arbeit. Es ist erschreckend, was passiert ist in den letzten Jahren, aber es ist auch mutmachend, dass es vielleicht eine größere Aussicht gibt, Kindern und Jugendlichen zu helfen, wenn sie mal betroffen sind, als bei anderen Abhängigkeiten. Deswegen danke für dieses ganz mutmachende Gespräch und Ihnen alles Gute.
Vielen Dank.
Ja, und wenn du da draußen noch mehr Informationen suchst, dich vielleicht auch zu den Leistungen der Bosch BKK informieren möchtest, unter Umständen auch noch den einen oder anderen Podcast hören möchtest, dann komm gerne auf die Webseite bosch-bkk.de. Dort gibt es auch Kontakt zu allen Beraterinnen und Beratern, die in verschiedenen Lebenslagen weiterhelfen können, die die Gesundheit betreffen. Alles Gute und ich freue mich auf ein Wiederhören.